machen. Auf dem, was wir bis jetzt gesagt haben, kommt eigentlich der nächste Gedanke. Das ist der, dass man sagen muss, dass jeder einzelne Mensch etwas Unersetzliches zum Ganzen beizutragen hat. Wenn die Wahrheit also mit zwei beginnt, wenn jeder eine bestimmte Perspektive auf die Welt hat, dann kann man, so habe ich das auch schon öfter auch hier gesagt, ist einmal der erste Teil wäre dieses Bäuerlein da vor dem Tor, wo dann hinterher der Beamte sagt, das war jetzt nur für dich gedacht und sonst für nicht. Also jeder von uns, jeder und jede hat einen Blick auf die Welt und auf Gott und auf alles, das in dieser Form nur er oder sie hat. Und das hat jetzt keiner bloß für sich, sondern der hat das dann mit einzubringen für die anderen, das dorthin gehört. So dass ich das ja, diese Formel, die ich mir da überlegt habe, heißt eben so, wie wenn bei einer Orgel dann eine Orgelpfeife kaputt ist, dann fehlt eben ein Ton. Und so, wenn jemand also nicht in den Himmel kommt, weil er sich schlecht benommen hat und ist dann in der Hölle, dann fehlt dessen Perspektive für alle anderen. Denn jeder hat also etwas zum Ganzen beizutragen in der Form. Drum sagt also Merleau-Ponty, unser Bezug zur Wahrheit führt über die anderen. Entweder gelangen wir mit ihnen zur Wahrheit oder es ist nicht die Wahrheit, wozu wir gelangen. Und die volle Wahrheit habe ich eigentlich nur, wenn ich mit allen übereinkomme. Auch dann ist es noch nicht die ganze, weil es kann ja immer noch neue Menschen geben, könnte noch geben, immer mehr Menschen als es gibt.
Und zwar nicht nur als zusammengesetzte
Teilchen. Nein. Sondern das gehört hinein. Eben, die Bilder sind dann unterschiedlich. Man kann sagen, das ist wie jeder, ist eben ein Stück Puzzlestück, was dann noch ins Ganze passt, aber das trifft es nicht. Sondern hier kommt es darauf an, dass das Ganze mitfärbt. So würde ich es eigentlich lieber ausdrücken. Und deswegen gefällt mir das so, was Clive Staples-Lewis dann da sagt. Der bezieht sich auf einen gewissen Lamp. Der Name sagt mir nichts, aber bei dem hat er das gelesen. Der gesagt hat, von drei Freunden, A, B, C, wenn C stirbt, verliert A nicht nur C, sondern auch alle Facetten an B, die nur aufleuchteten, wenn C zu Besuch kam. Und also diese Sache, es geht nicht darum, dass da ein Bild vervollständigt wird, sondern es geht um die Färbung dessen, was da ist, durch die Betrachtungen der anderen mit. Und wenn man gesagt hat, eben nachdem das jetzt schon über ein Vierteljahrhundert her ist, dass mein bester Freund gestorben ist, gibt es von dort her auch Dinge, die an meiner Frau nicht mehr auftauchen. Die gab es eben nur, wenn der zu Besuch kam. Die gibt es eben dann nicht nochmal. Und das würde also gelten für Blick auf die Welt, fürs Reden von Gott oder so. Durch jeden neuen Heiligen oder Christen, aber auch nicht Heiligen, sondern einfach so, gibt es wiederum eine neue Färbung des Ganzen. Eigentlich, die dort mit hineingehören würde. Also die Unersetzbarkeit jeder einzelnen Position. Sagt er, bei Lewis schreibt das dann so, ich bin allein nicht umfassend genug, um den ganzen Mann in Bewegung zu setzen. Ich brauche noch andere Lichter als nur mein eigenes, damit all seine Facetten aufleuchten. Das ist genau das Bild, das hier gemeint ist. Also, dass ich tatsächlich diese Dreierpunkte brauche, dass es mit Zweien nicht getan ist. Und deswegen läuft es eben tatsächlich auf die Trinität heraus. Denn wenn ich drei Personen habe, dann läuft es eben nicht bloß von Zweien auf etwas zu, sondern dann ist jeder der Dritte, der den anderen helfen kann, sich selber zu finden. Und jeder kann mit dem anderen also da ein Paar bilden und kann sich um den jeweils Dritten kümmern dann. Sodass das dort geben wird. Keiner Mittel. Jeder Mittler und jeder Ziel, dass das rausgeht. Und deswegen müsste man das hier ansprechen. Dieser Ineinanderblick in der Du-Ich-Dyade und dann das Zugehen auf den Dritten und der Dritte wieder auf das Andere und das in den Formen, wo das auftauchen müsste. Das würde heißen dann Glaubenssinn der Leute, wenn es das gäbe. So sehr es da Unterschiede gibt, eben die lehrende Kirche und die belehrte Kirche, aber wie man ja eben bei Newman lesen kann, war zum Beispiel in der Zeit des Arianismus eben so, dass die belehrte Kirche die Wahrheit festgehalten hat und die belehrende war falsch. Denn da blieb nur übrig der Papst mit einer Handvoll Bischöfe. Aber das Volk hat weiter an die Trinität geglaubt. Und so, so gibt es also solche Schritte, dass sich das in dieser Form verkürzt und verschiebt. Und damit sind wir dann wirklich jetzt auf der Frage Gottes dann nochmal ausdrücklich. Und ich finde das auch, das gehört zu August Brunner auch, dass er jetzt die Philosophie nicht zwanghaft auf Philosophie tout court borniert, sondern dass er sagt, vernünftige Theologie, die geht eben los mit philosophischen Fragen und geht weiter bis hinein in das ausdrücklich Offenbarungstheologische dann. Und da fängt er schon an und sagt, an sich diese Formel, die es ja gibt, ich habe sie auch schon gebraucht, dass Gleiches nur von Gleichem erkannt wird, das hat natürlich seine Wahrheit, aber man kann auch wieder sagen, es stimmt gerade nicht. Denn der Geist erkennt eben den Geist und die Materie. Und Gott erkennt zum Beispiel den Menschen. Und das ist da also nicht die Gleichheit. Denn der Stoff erkennt nicht den Stoff, sagt er, aber der Geist erkennt Geist und Stoff. Und das eigentliche Wunder des Erkennens, sagt er, besteht sogar darin, dass man den anderen in seiner Andersheit erkennt. Das ist ja das, was mir bei Hegel fehlt, dass der keinen aktiven Begriff des Anderen hat, sondern nur das Nicht-Ich. Und dann läuft das darauf hinaus, dass er dann die schärfste Form vom Nicht-Ich im Bösen sieht. Und dann kommt die Lösung und sagt er, das Böse ist nicht das, was nicht sein soll, sondern nur, was nicht bleiben soll. Das gehört auch dazu, damit das erstmal überwunden wird oder das muss aufgenommen und überwunden werden. Und das stimmt eben nicht. Gott erkennt die Geschöpfe in ihrer Einmaligkeit, wie das dann sonst eigentlich nicht ginge. Und das geht eben. Also erkennen heißt eben gerade nicht in der Gleichheit und in der Notwendigkeit. Und dann schreibt er auch ausdrücklich, wenn solche Regeln gelten würden, wäre nur die Mathematik etwas, die wirklich erkennt. Denn Mathematik haben wir ja auch diesen merkwürdigen Zusammenfall von Faktizität und Notwendigkeit. Das ist offenbar vielen nicht klar. Ich meine Folgendes, wenn ich sage, 2 mal 2 ist 4, dann sagt der Mathematiker zugleich auch, das muss so sein. Wer das jetzt im Kopf hat, wie zum Beispiel die Analytiker, dann sagen die, das ist ja die berühmte Geschichte, mit der ich da im Clinch liege, da mit meinem Nachfolger in St. Georgen, der sagt, wenn Gott weiß, was ich morgen tue, dann bin ich nicht mehr frei, erst recht, wenn das wem anders offenbart hat. Also wenn er zugleich dem anderen gesagt hat, der Splett wird morgen das und das tun, dann sagen die jetzt, dann bin ich nicht mehr frei, es anders zu tun, dann bin ich eben festgelegt. Und dann sage ich, das kann ich überhaupt nicht sehen. Ihr habt euch einwickeln lassen von den Mathematikern und den Logikern, die schmeißen nämlich das Sein und das Müssen des Seins zusammen. Ich gebe sofort zu, wenn Gott weiß, was ich morgen tue, dann werde ich natürlich das tun, was er weiß, sonst wüsste es ja gar nicht. Aber zu behaupten, ich tue dann nichts anderes, das ist wahr. Aber wer kann denn behaupten, ich kann dann nichts anderes tun? Das ist genau der Unterschied und den kapieren die nicht. Da habe ich mir den Mund schon fusselig geredet und die Hand geschrieben, es hilft nichts. Also die bleiben dabei, 2 mal 2 muss eben sein. Und wenn also Gott dem anderen gesagt hat, der Splett tut morgen das und das, dann muss ich das ja dann auch tun. Sag ich, nein, ich muss es nicht tun, ich tue es. Selbstverständlich tue ich es, ja klar tue ich es. Aber warum, wie kommt ihr auf die Idee, aus dem Ist ein Muss zu machen? Das habt ihr von den Logikern und den Mathematikern geholt. Und die können das auf ihre Weise machen, aber nicht im Sein. Warum soll nicht einer wissen, was ich tue und ich tue es? Ich tue es, natürlich tue ich es, fraglos tue ich es. Sonst könnte es Gott ja auch gar nicht wissen. Nur tue ich es nicht, weil er es weiß, sondern er weiß es, weil ich es tue. Wenn ich was anderes täte, würde er was anderes wissen. Ist doch völlig klar. Aber nein, ist dem nicht klar. Ist also nicht beizubringen, dass ich das in Freiheit tue, was ich dann da tue. Ist wirklich schwierig. Und dann sage ich nur, was ist das für eine Art, wenn man klassischerweise gesagt hat, das ist ein altes lateinisches Sprichwort, benedocet qui distinguit. Also gut lehrt, wer Unterscheidungen macht. Eine Philosophie ist so gut wie die Unterscheidungen. Und was ist dann von der Philosophie zu sagen, bei denen die Modalitäten, nämlich das Faktische und das Notwendige, total verschwimmt. Das kann doch keine tolle Philosophie sein. Auch wenn die sich so toll mathematisch vorkommt. Wenn die so einen wesentlichen Unterschied zwischen den Modalitäten, zwischen Sein und Müssen, nicht unterscheidet, ist das doch geschlampt. Nicht? Also es geht nicht. Aber das machen die, weil die alle so fasziniert sind. Und ich nenne Ihnen das deutlichste Beispiel dafür. Es ist jetzt, glaube ich, schon wieder 2 Jahre her. Da ist bei Suhrkamp so ein Buch erschienen über die Gottesbeweise. Und da ist der Gödel'sche Beweis drin, der als Mathematiker rein mathematisch beweist, dass es Gott gibt. Das heißt, er kommt innerlogisch und innermathematisch zur Realität. Die merken überhaupt nicht, dass das nicht stimmen kann. Denn wenn ich zur Realität kommen will, muss ich schon bei der Realität angefangen haben. Und da gibt es 2 Methoden, wie man zur Realität kommt. Das eine ist, das war der Bonaventura. Der sagt, ich gucke das Wesen Gottes an und dann sehe ich, zu Gottes Wesen gehört, dass er auch der Grund seines Seins ist. Die Formel heißt ganz knapp, si Deus Deus est, Deus est. Also wenn Gott wirklich Gott ist, dann ist er. Denn zum Wesen Gottes gehört, dass er auch der Grund seiner selbst ist. Der Thomas sagt, nein, das gibt es nicht, denn wir können das Wesen Gottes nicht erkennen, sagt er. Aber wer das nicht will, mir gefällt das auch nicht so mit dem Wesen Gottes. Ich ziehe lieber das andere vor. Ich sage, ich habe die Realität, nicht den Begriff, so lese ich den Anselm. Nicht den Begriff Gott, sondern die Tatsache, dass wir den Begriff Gott haben. Dann habe ich schon ein Stück Realität. Und dann kann ich jetzt mit einigen Überlegungen von der Realität zur Realität kommen. Aber wie ich rein innermathematisch, rein logisch vom bloßen Denken zur Realität kommen soll, das soll mir mal einer erklären. Aber das finden die einfach toll, das ist so. Und die sagen, der Gödel ist bis heute also der beste und bewiesene Beweis und der gilt einfach oder so, sagen Mathematiker. Aber die Mathematiker, das wissen ja, dass ich die sowieso da etwas mit Frage angucken, wenn ich da höre, dass ein Punkt ausdehnungslos ist und eine Linie aus lauter Punkten besteht. Wie kann man aus ausdehnungslosen Punkten eine Linie machen? Und wie kann man aus einer Linie, die nur eine Dimension hat, eine Fläche machen? Die behaupten nämlich, die bestünde aus vielen Linien. Und wie kann ich einen Körper mir denken, der aus lauter Flächen besteht? Wie das der Satz vom Cavalieri sagt. Er sagt, die Inhaltsgleichheit von Körpern gleicher Höhe und gleicher Durchmesser. Weil es besteht aus so und so vielen eben Flächen, als ob mehrere Flächen aufeinander auf einmal ein Körper würden. Eine Fläche ist nur eine Fläche. Das ist gar nichts zu wollen, diese Mathematiker. Also, wieder zurück zur Philosophie.
Bleiben in der Puppenstube.
Ja, eben. So ist es. Und das muss man doch sehen, dass das nicht stimmt. Meine ich. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wie er das zeigt oder macht, wo er da eigentlich ansetzt. Weil er, ich nehme auch an, dass er eben genau, wahrscheinlich steckt das dahinter. Er hat es noch nicht richtig klar gemacht. Dass er liest das eben so, dass er sagt, aus dem bloßen Begriff wird er das geholt und das geht natürlich nicht. Aber wenn ich von der Realität ausgehe, dass es dieses Bild gibt, dann ist die Frage, woher kann ich eigentlich solche Rosine im Kopf haben? Die einzige Antwort ist die gibt's. Denn auf sowas kann man gar nicht kommen. Wie sollen wir da drauf kommen? Und dann steckt da der nächste Fehler drin, dass die Leute immer endlos und unendlich verwechseln. Also die Freunde von Descartes haben das nicht kapiert. Dass er sagt, da gibt es das Unendliche. Sondern die sagen, warum? Ich mache es immer größer, immer größer, immer größer und dann ist irgendwann unendlich. Von wegen, von immer größer wird es nie unendlich, bleibt es immer endlich. Oder haben Sie schon mal eine unendliche Zahl gesehen? Gibt es nicht, es gibt nur endliche Zahlen. Deswegen ist der Zahlenstrahl auch nicht unendlich, sondern er ist endlos. Aber endlos ist was Endliches. Das hat zwar kein konkretes Ende, aber es hört immer auf. Das heißt, jede Zahl ist endlich. Denn zu jeder Zahl können Sie plus 1 machen. Also es gibt keinen unendlichen Zahlstrahl, sondern nur einen endlosen. Heißt im Lateinischen nicht infinitus, sondern indefinitus. Das ist einfach was anderes. Und indefinit ist immer endlich. Heißt zwar endlos, ist aber endlich. Und das verwischen die dann. Wo es eigentlich, meine ich, eine Sache wäre des gesunden Menschenverstandes, einfach zu sagen, unendlich ist was anderes als endlos. Und das haben die gesagt. Und gesagt, warum, das kann man doch immer mehr erweitern, noch erweitern, noch erweitern. Und dann ist es eben irgendwann eben, dann niemals wird es unendlich. Der Zahlenstrahl hat nicht in dem Sinn kein Ende, dass er unendlich ist, sondern er hat deswegen kein Ende, weil er immer noch weitergehen kann. Und das ist doch was anderes. Das ist hier ein Mangel, der hier besteht, der fehlt, der findet kein Ende. Während unendlich tatsächlich weder ein Anfang noch ein Ende hat. Das Eigentliche. Und die muss man auseinanderhalten. Aber das gibt ja bis rein hinein in fromme Bücher, wenn man gesagt hat, ja, Gott begründet sich selber. Oder begründen wäre richtig, nicht, aber nicht, er fängt an. Nicht? Das kann man eben nicht sagen. Also, ich muss also festhalten, die Betonung des Abstandes zwischen Gott und Geschöpf, wobei die Frage ist, ob dieser Abstand jetzt eben unendlich sein kann, ob das dorthin gehört, und wo er sagt, im Personalen sagt er, kann ich weder von Abstand noch von Abgrund reden, sondern nur von Vertrautheit und Fremdheit. Und das ist was anderes. Da ist schon das Bild falsch, wenn ich das wähle mit dem räumlichen Maßstab. Das gehört dort nicht hin. Hier verdrängt auch nicht eins das andere oder muss sich eins zurückziehen und sich selbst entfernen. Das ist ja dieser Gedanke, dass die sagen, Allmacht Gottes und Freiheit des Menschen. Und wenn der Mensch Freiheit ist, dann kann die Allmacht nur weniger sein, weniger werden. Und darum wird dann, Kierkegaard sagt das ganz klar, der sagt, wenn Gott auch nur eine minimale Einschränkung dadurch hätte, dass er die Freiheit geschaffen hätte, dann wären wir nicht frei und souverän. Sondern souverän sind wir nur, weil er selber überhaupt nichts einbüßt. Die Allmacht wird kein bisschen eingeschränkt dadurch, dass er die Freiheit schafft. Denn ich darf das nicht so malen, sondern ich muss sagen, dass auf der Allmacht die Freiheit hier oben drauf sitzt. Die darf ich nicht auf eine Ebene malen, die sind nicht auf einer Ebene. Ja, so ist es. Ja. Also eben, das ist einfach falsch. Das ist kein Nullsummenspiel. Je mehr Freiheit des Menschen, desto weniger Macht Gottes. Sondern es ist gerade umgekehrt, weil Allmacht eben das ist, die überhaupt nichts verliert oder einbüßt dabei. Nicht bloß beim Schaffen, sondern auch beim schöpferischen Erhalten, dann in der ich denke, aber er trägt es. Dass das hier mit hingehört. Und drum muss man da eben gucken, was dort ist. Und hier, ich lese nochmal Ihnen vor, da zitiert er hier, es ist bezeichnend, dass die Lehre von der absoluten Unerkennbarkeit Gottes, die Verwerfung der natürlichen Theologie und die Ablehnung einer analogen Erkenntnis sich verbreitete, als die neue Naturwissenschaft aufkam und als eigentliche Erkenntnis angesehen wurde. Das ist genau dieser Übergang, scholastisch heißt der Name Scotus, dass er sagt, ich muss also hier Klarheit haben, was hier los ist, und ich muss eben vernünftig hier schließen können, und tritt dann für Univozität ein, statt Analogie. Analogie ist dann irgendwas Verschwommenes. Und das darf man eben nicht machen, sondern wir müssen das sehen, dass das nicht in so einer Linie liegt und sein kann. Und ähnlich ist es auch dann schon zwischen den Menschen. Ich sagte, natürlich richtet also vor diesem Geheimnis geschöpfliches Spekulieren nichts aus, aber die Frage ist eben, ob Spekulation, sagt er, und rationales Beweisen überhaupt ins Personale gehört. Und leider rückt eben, wie gesagt, Aquinate dann Wissen und Glauben auseinander mit betrüblichen Folgen bis heute. Aber gemeint ist es eigentlich nicht. Dabei sagt er selber nämlich, dass ich die Trinität glauben muss, damit Schöpfung frei sein kann. Andererseits sagt er aber, wir können nicht auf natürlichem Weg zur Trinität kommen. Das müssen wir aber inzwischen ja sagen, ist ja sogar amtlich kirchlich belegt, also katholisch, nämlich im Ersten Vatikanum, gesagt worden, dass wir grundsätzlich in der Lage sind, den Schöpfer zu erkennen. Wenn der Thomas schreibt, dass wir den Schöpfer erkennen können, nur richtig, die Schöpfung, wenn wir die Trinität haben, folgt dann daraus, dass wir auch die Trinität kennen können. Da ist zwar keiner drauf gekommen, das ist wahr, aber dass wir es grundsätzlich könnten, während ich auch zu den Leuten gehöre, die sagen, Inkarnation, auf sowas kann man nicht kommen. Dass Gott sowas, also du, das ist wirklich absolute Überraschung und auch im Nachvollzug, also kaum zu leisten. Aber genau diese Dimension muss ich festhalten. Also wie denke ich richtig, das Wort Gott ist die Liebe?
Ich habe eine Frage theologisch. Die Trinität folgt aus der Trinität schon die Inkarnation?
Nein, eben nicht. Deswegen. So ist es, ja. Also, dass sowas überhaupt möglich ist, ist auch im Nachvollzug nicht richtig. Deswegen kriegen wir das ja auch nicht hin.
Ich kann trotzdem sagen, die Trinität kann ich zwar erkennen, aber also auf die Trinität kann ich kommen, aber auf die Inkarnation.
So will ich sagen. Und das Ganze hat jetzt noch den Knoten, dass wir ja tatsächlich die Inkarnation nur kennen, weil sie passiert ist.
Ja.
Also die können wir tatsächlich aus der Trinität nicht herauslesen und auch im Nachhinein nicht. Und wir haben es de facto, durch die Inkarnation haben wir die Trinität kennengelernt. Ja, während ich umgekehrt aber sagen muss eben auch nochmal, dass wir die Trinität eigentlich denken müssen, ohne schon, weil zur Person gehört, dass wir, so wie ich gesagt hatte, und wo die Zweiheit nicht reicht, weil dies keine Lösung bringt, sondern dass ich da an die Trinität schon komme. Weil historisch haben wir es durch die Inkarnation erkannt, aber rein prinzipiell muss man sagen, ich könnte zur Trinität, müsste ich eigentlich so kommen, obwohl es niemand ist. Also die Muslime sowieso nicht, aber das hat andere Gründe, weil die auch ihre Philosophen umgebracht haben. Das ist, die gab es ja, die diskutiert haben. Ist ja, ist wirklich schlimm, die waren doch uns überlegen in allem und jedem. Und dann sind die umgebracht worden und weg, die zum Beispiel diskutiert haben, wie ist es mit dem Geschaffensein und Ungeschaffensein des Korans. Denn was ich ja immer noch wieder betonen muss, neulich habe ich wieder Leuten das erklärt und die waren ganz verwundert, dass ich den Koran nicht mit der Bibel vergleichen darf, sondern mit Jesus Christus. Der ist das, was bei uns Jesus Christus ist, bei den Christen. Und dasselbe Problem, was wir haben mit der Gottheit und Menschheit Jesu Christi, müssten eigentlich haben die Muslime in der Frage, was ist die Ungeschaffenheit und die Geschaffenheit des Korans? Und über sowas haben die nachgedacht. Und das ist dann untergegangen. Diese Gruppe gibt es nicht mehr, diese Welt. Und das hat dann zu diesem ganzen Verlust an intellektuellem Maß geführt, das wir eben heute haben, dass sie sich deswegen von dort her so unterdrückt und minderwertig fühlen und deswegen sich so aufmandeln müssen auf der anderen Seite. Und deswegen ist es so mühsam, mit denen zu reden. Ich mache es auch. Nicht, ich weiß, in der Communio hat mal Gräshake einen ganzen Artikel darüber geschrieben, sagte, wie frustrierend das ist, dass man mit den muslimischen Kollegen gar nicht diskutieren kann, weil die sagen, wir wissen nichts über Gott, wir wissen nur, was Gott von uns will. Das hat er uns gesagt. Aber über Gott wissen wir natürlich, dass er Allerbarmer ist. Und wir wissen die 99 Namen von ihm. Und deswegen hat ja deren Rosenkranz 33 Perlen. Nicht? Dreimal betet ist man durch die 99 Namen von ihm fertig. Aber der 100. Name fehlt uns, der eigentliche Name von ihm. Und so wissen wir also nicht über Gott selber, sondern wir wissen nur, was er von uns will. Und deswegen kann man da nicht mit denen diskutieren. Wissen wir nicht, machen wir nicht, können wir nicht. Das ist so das Frustrierende. Während wir bei den Juden eben verschiedene Esoteriken und Kabbalah oder so haben, wo die das versuchen, wo dann wir wieder sagen würden, nee, so geht das nicht, aber die das wenigstens also versuchen auf ihre Weise dort. Aber da sind die Muslime so konsequent und sagen, da wissen wir eben einfach nicht. Das ist tatsächlich der Unterschied, der dort da ist. Also, dass wir da nicht weiterkommen, dass es dort nicht gelingt, wir brauchen sie für die Freiheit der Schöpfung, aber wir kommen nicht dorthin. Und dass man das wirklich mitsieht und nimmt. Und dass man sich fragt, was heißt das also jetzt mit Gott ist die Liebe, wo man sagt, dass das ohne das Geheimnis der Dreifaltigkeit unverständlich bleibt. Denn dann müsste man sich ja die Welt als auf Gott als die auf die Welt angewiesen vorstellen, wie das Heidentum das ja auch gemacht hat. Nicht? Das gehört dazu, das brauchen wir und das wäre nicht der wahre Gott. Oder es fehlt ihm eben, wie dem Gott des Aristoteles, dann die eigene Liebe oder so. Da wird er ja nur gedacht als der unbewegte Beweger, als das Gute.
Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschen in Christi.
Ja, so ist es.
Schon
ja. Nee, er hat schon gesagt, nicht? Also dadurch wissen wir das eigentlich. Aber ja. Und damit wussten wir dann auch die Trinität vorher nicht. Das ist schon wahr. Während ich meine ja andersrum, bloß durch das Wissen der Trinität komme ich nicht zur Inkarnation, sondern das muss eigens gesagt werden, weil es eben geschieht. Und der Engel sagt, ja, genau das. Nicht? Der Engel sagt, das ist da. Also diese wirkliche, die höchste Vollendung des Selbstseins im Mitsein. Das ist das, was da geschieht. Und da meint er eben auch, und das finde ich auch wichtig, dass er sagt, mit dieser Sachlichkeit, im strikten Wortsinn, Sachlichkeit des wissenschaftlichen Denkens hängt dann auch zusammen die Ungeschichtlichkeit. Denn die Mathematik ist ungeschichtlich und die steht einfach so da, die Gesetze gelten einfach, als wäre Philosophie vor und nach Christus ohne durchgreifende Wandlungen einfach das Gleiche. Das ist es eben nicht. Damit ist also auch Philosophie was ganz anderes geworden. Und da musste man eben jetzt die Kontroverse um die christliche Philosophie angucken. Nicht? Sind wir wieder bei dem Punkt, wo dann eben auch christliche Kollegen sagen, nein, keine christliche, sondern nur tout court. Also einfach nur kurz Philosophie, wo ich sage, nein, das reicht eben nicht.
Also, das kann es ja auch gar nicht sein, wenn Philosophie mit der Wahrheit zu tun hat.
Ja, eben.
Oder mit der Wirklichkeit. Beides. Die hat sich doch verändert.
Meine ich doch, die hat sich. So meine ich doch. Muss doch anders sein.
Kann ich doch nicht sagen, da nehme ich in Philosophie keinen Bezug drauf, wo ich mich sonst in jedem.
So ist es.
Von der
ja.
Physik über die
genau
Philosophie
so.
Und dann sagen, nee, aber bei Gott ist es mir egal.
Mhm. Kann nicht gehen. So meine ich auch. Das kann ich Ihnen. Also ich muss wirklich gucken, diese ganze Breite von der Ethik und der Rechtsprechung bis zur philosophischen Theologie. Und dass man das anguckt, also und ich meine, dass wir, wenn wir über unser Personsein nachdenken, wir eben auf die Trinitätsfrage stoßen, immer wieder. Nämlich unter die Frage, wie kann ich Gott und eine geschaffene Person zugleich lieben? Wie soll das eigentlich gehen? Dass ich da nicht drum herum komme. Um diese Frage. Da wird man einfach drauf geworfen, meine ich. Und wo dann eben der Richard von St. Victor das eben probiert und sagt, ich muss also über das Ich-Du hinausgehen nochmal. Wir haben eben bei uns das Ich-Du und deswegen wird das ja auch die Trinität so gedacht, leider. Von Kirchenvätern angefangen bis zu Bischof Hämmerle. Hämmerle, der dann extra, also als Geschenk für den Hans-Urs von Balthasar, so ein Büchlein geschrieben hat über trinitarisches Denken und sagt dann, Gott und Gott Vater und Gott Sohn unterhalten sich und das Wort zwischen ihnen ist der Geist. Also eine Zweieinheit. Weil wir das andere uns nicht vorstellen können. Das drängt sich so auf, weil das unsere Erfahrung ist. Mit dem Ich-Du.
Andererseits haben wir ja zwei Eltern. Nicht? Also wir haben auch die andere Erfahrung. Wir müssen uns ja auch nicht entscheiden, soll ich jetzt meinen Vater lieben oder meine Mutter. Ich meine, wir haben durchaus die Erfahrung von Anfang an, dass man zwei Bezugspersonen hat, wo die jetzt nicht verlangen.
Die haben wir schon. Nein, die haben wir schon, aber die haben nicht Gleichrangigkeit. Das ist also der Sache. Sondern sind die Eltern gehören zusammen als Paar. Und dann das Kind, das steht nicht auf gleicher Höhe mit, sondern das bildet dann wieder, und man kann das auch zeigen, dass das hinter, bei Hegelscher eigentlich drinsteckt, die Biologie. Also sagt immer die zwei, dann kommt das dritte, und das dritte ist dann aber wieder Ausgangspunkt eines neuen Dreiecks. Also das kann man zeigen, dass das eigentlich diese Biologie eine der Quellen der Hegelschen Dialektik ist. Der Zweieine, der hat keine echte Dreieinigkeit. Das war ja das, worauf ich aufmerksam wurde, als ich an meiner Arbeit saß, dass er nicht irrtümlicherweise, sondern ganz bewusst sagt, der Vater stellt den Sohn sich gegenüber und dann erkennt er ihn als sich und dann ist das der Geist. Also er hat eine ganz ausdrückliche Zweieinigkeit. Der Vater, der sich erstmal anschaut im Spiegel seines Sohnes und dann sieht, wir gehören zusammen. Und dieses Zusammen, das nennt er den Geist. Also er hat keine Dreipersönlichkeit, sondern das Eins des Paares, das ist das Dritte bei Hegel. Ganz bewusst und ausdrücklich. Und deswegen geht das da nicht weiter. Und das so von der Biologie her entworfen. Deswegen habe ich es auch nicht so mit dem Bild der Trinität, dass die in sich so steht, Vater, Sohn und Kind, weil das auch eine Divinisierung nochmal der Ein-Kind-Familie ist oder so. Sondern ich meine, dass ich eben Richard von St. Victor, der eben sagt, ich und du bilden mit Gott die Trinität ab. Also es gibt gar kein komplettes Dreibild, was dann extra da so rumliegt und die Dreiheit zeigt, sondern die Dreiheit ist so lebendig, dass sie das nur dadurch ist, dass einer der Punkte Gott selber ist.
Dass es dadurch auch drei ganz verschiedene Punkte sind.
So ist es.
Also weil wenn ich jetzt, wenn ich und was ja. Weiß ich, Vater und Mutter, dann wären Vater und Mutter sozusagen aus der gleichen Kategorie genommen.
Ja.
Und bei dem Dreieck bin ich eine andere Kategorie als das Du und Gott ist nochmal eine ganz andere.
So ist es.
Das
meine ich. Und die Parallele dazu ist das, was wir haben. Da haben wir kein Elternpaar bei uns. Ja. So versteht natürlich der Moslem, versteht so unsere Trinitätslehre, nämlich Vater, Sohn und Maria. Und das ist nicht so gemeint, sondern hier ist es wirklich so, dass eben Gott für sich da ist und nicht durch diesen Schritt nochmal dazu. Und analog haben wir es eben in unserer Darstellung. Wir haben einen alten Mann und einen jungen Mann. Also wir haben kein Ehepaar, aber wir haben ein Paar, nämlich einen alten Mann und einen jungen Mann und einen Vogel.
Und von außen gesehen schon sonderbar.
So ist es. Und das ist eben deswegen nicht vertretbar. Und deswegen kommt einfach der Geist zu kurz. Bei den Kirchenvätern, wie gesagt, heißt der meistens das Band, der Kuss, das Unterpfand oder so. Bei Hämmerle sogar das Wort. Was ich wirklich falsch finde, sondern er baut das auf, so dass er damit dazugehört. Es ist also gerade nicht ohne ihn nochmal bloß ein Dreieck, was dann da irgendwo da ist. Das finde ich das Tollste dabei, sondern dass er da schon drin steckt und dass das für uns ja letztlich Gott ist, sondern ich muss ja hier die Trinität eigentlich hinmalen. Und dann ist das natürlich, der unmittelbare Punkt ist Christus dann. Und dann sind wir als Brüder und Schwestern Jesu Christi im innergöttlichen Leben. Der Fachausdruck der Theologen heißt dafür heiligmachende Gnade, also das innergöttliche Leben selber vom Vater, Sohn und Geist. Und dann sind wir als Adoptivgeschwister Jesu Christi damit drin in der Form. Wenn ich also Gott schreibe, das ist eben zu abstrakt eigentlich. Ich muss das eigentlich so auflösen, dass es erstmal Christus ist, aber Christus wieder nicht Christus, sondern auf den Vater hin.
Das finde ich sehr schön mit dem kleinen Dreieck nochmal.
Ja, nicht? Ja.
Das gehört eigentlich
dazu.
Fast dazu.
So ist es.
Um der Gefahr zu entgehen, dass es wieder zu
so ist es. Und deswegen mache ich das auch öfter. Ich habe es hier länger schon nicht mehr gemacht, aber jetzt fiel es mir wieder ein, das müsste ich auch noch eben ansprechen, dass das dahin gehört, dass das tatsächlich mit drin steckt.
Weil das zeigt auch, dass das G oben etwas ganz anderes ist.
Ja, als das so ist es. Nicht, dass wir wirklich da ganz hineingenommen sind und das katholisch deswegen die Ehe ein Sakrament ist. Nur fehlt uns noch die entsprechende Theologie dazu, wie wir gesagt haben, nicht? Weil die in der Zeit immer so mit Misstrauen betrachtet wurde, aufgrund eben auch der Schwierigkeiten von Augustinus mit der Sexualität und dass es von dort her so ganz nur in den Händen der Zölibatäre dann gelegen ist, die da diese Theologie getrieben haben und von dort her zu wenig da an Erfahrungen mit drin ist oder begegnet. Und dass das sicher ein ganzes Stück in den neuen Bewegungen noch anders ist. So ist es. Eben, wie kann man das unterbringen? Das ist genau das Problem. Wie soll ich das ausdrücken? Das Wichtigste ist, dass tatsächlich Jesus extra von ihm redet als von jemand anderem. Dass er das deutlich sagt. Einen Beistand, einen Tröster. Er redet extra von einem Zweiten, der gesandt wird und kommt, im Unterschied von sich, ohne dass wir ihn richtig fassen und greifen können. Und das muss man mit denen, und dann reicht es auch nicht, zu gucken, was der Geist eben im Alten Testament noch ist. Da ist einfach nur die Kraft Gottes. Die Dynamik. Einfach so, nicht? Weil sie das nicht sehen. Jesus spricht von dem Beistand, der kommt und der dorthin gehört und der in alle Wege einführt oder so, wird ja extra gesagt. Aber das geht dann eben unter, eben aus dem simplen Grund, dass wir eben diese Dreiheit in unserem Leben nicht erfahren. Denn eben Eltern und Kind ist eben nicht diese wirkliche innere Einigkeit. Sonst ist diese Spannung drin und die können wir einfach nicht begreifen. Da bin ich schon gespannt drauf, wie das dann wirklich dann da wird. Also wenn man das also irgendwann mal da erleben, wie das wirklich sieht. Ein wichtiger Punkt ist, dass der Vater tatsächlich, das ist ja mal meine Betonung, der Vater selber ist nicht sichtbar. Der Sohn hat nicht gesagt, Philippus, jetzt hast du mich gesehen, jetzt weißt du ungefähr auch, wie mein Papa aussieht, sondern er hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat ihn gesehen. Und dazu passt dann eben der Timotheusbrief, da, Timotheusbrief, dass er eben dann sagt, Gott ist unsichtbar und niemand wird ihn sehen, sondern das Gesicht des Vaters ist der Sohn. Sodass das da auch nochmal hingehört. Wenn ich also den Vater nicht male, dann kann ich den Geist auch malen als Feuer und als Sturm und als Taube. Wenn ich eben den Menschen, den Mann Jesus male und male eben dann die Taube, aber den Vater nicht, sondern male da eben nur den Namen oder das Dreieck oder irgend so etwas, ist sofort nochmal anders. Aber dieser Schritt, einen alten Mann und einen jungen Mann, zwei Individuen einer Art,
Ende, nicht mal der Sohn, nur der Vater, ja. Da macht er Unterscheidung.
Ja.
Das ist das eine. Und dann ist das andere da am Ölberg, wo es ja so scheint, als wäre sogar ein anderer Wille.
So ist es.
Er sagt, nicht mein Wille geschehe,
sondern dein
Wille geschehe. Ja. Da macht er sogar eine Unterscheidung zwischen dem Willen vom Vater, ja, und dem Willen des Sohnes. Also das sind schon zwei,
das ist schwierig.
Punkte, wo man dann denkt, Mensch, da ist man natürlich geneigt. Dann
zwei, so ist es. Das packen wir auch nicht richtig, ja, weil wir eben tatsächlich sehen, dass diese Worte sagt natürlich auch nicht die zweite Person, also natürlich die zweite Person der Gottheit, aber eigentlich jetzt die Menschlichkeit, diese Seite, die jetzt für einen, und wie man das jetzt zusammen wieder denkt, das Gottesbewusstsein und das Menschlichkeitsbewusstsein, ja, kriegt ja auch niemand hin. Rana hat wenigstens die beiden Ausdrücke eingeführt, sagt, transzendental ist also das Gottesbewusstsein und kategorial ist also das menschliche Bewusstsein. Aber das sind auch nur zwei Wörter. Wie man das denken soll, weiß man nicht. Jedenfalls, er hat wirklich gelernt, er hat gewusst und er hat gehorcht, insofern er Mensch ist.
Das ist dann das menschliche
Bewusstsein. Ja, und das wissen wir ja nicht, das können wir ja nicht greifen. Wo sich das entzieht. Und das muss man im Ganzen drin haben. Und deswegen sagt er mit allem Recht, er sagt genau wie auch Rahner, ich zitiere nochmal den Brunner, wohl keine grundlegende Lehre der Kirche spielt im christlichen Leben und im christlichen Bewusstsein der heutigen Zeit eine so bescheidene Rolle wie die Lehre von der Dreipersönlichkeit des einen Gottes. So wie Pater Rahner wiederholt gesagt hat, wenn sich herausstellen würde, die Trinitätslehre ist falsch, muss man aus den Bibliotheken kaum was Theologisches rauswerfen. Weil das so gut wie keine Rolle spielt für die Spiritualität der Leute. Obwohl wir auf die drei Namen getauft sind und die Katholiken nochmal bei jedem Kreuzzeichen auch diese drei Namen ja wieder nochmal nennen und ansprechen, spielt das an sich keine Rolle, dass wir an sich nicht da an dieser Seite, auch die kirchlichen Texte, wo dann immer wie gesagt, durch Christus zum Vater, also es taucht auf, aber in der persönlichen Spiritualität der normalen Christen spielt das keine Rolle. Es gibt wirklich einige wenige immer nur, die das tun.
Ja, bin ich neulich erst mit jemandem zusammengestoßen, einfach ich brauche die Trinität nicht, dann stehen wir da.
So ist es, so ist es. Und da muss man denen sagen, ja, und was ist dann für dich Gott, nicht? Denn wo man sagen kann, also das ist so deutlich bei Paulus, dass er wirklich sagt, Christ ist einer, der sagt, Jesus Christus ist der Herr. Und Herr ist in der griechischen Bibel der Name für den unaussprechlichen Gottesnamen. Also wo wir dann Yahweh oder Yahweh sagen, wir wissen ja nicht, wie es richtig heißt, nicht? Das wird in der griechischen Bibel mit Kyrios wiedergegeben. Und bei Luther eben auch mit Herr dann. Das ist genau also der Punkt. Und also Christ ist einer, der sagt, Jesus Christus ist Gott. Und das ist das, was die Leute nicht hören wollen. Sie sagen, nein, das haben die Leute sich später hinterher ausgedacht. Und darauf sagt er wieder, finde ich völlig überzeugend, der Louis, danach erst recht nicht. Warum, wie sollen die, das sind doch jüdische Monotheisten, wie sollen die auf so eine Idee kommen? Deswegen, die wären Arianer natürlich, weil da haben sie geguckt, was finde ich da? Das Buch der Weisheit. Und die Weisheit sagt, der Herr schuf mich am Anfang seiner Wege. Und haben gesagt, das ist die Lösung. Da geht es also nächste Woche weiter. Vielen Dank.